Märchen aus irgendwo. Gelesen von Jasmin Stab. Das Traumland irgendwo. Tief drinnen im Wald lebte ein Köhler. Seit 20 Jahren war er nicht herausgekommen. Denn er liebte die Bäume, den großen Meiler und seine Söhne über alles. Es waren zwei gesunde, kräftige Burschen. Aber den dritten sah er niemals an, ohne die Stirn in schwere Falten zu legen. In einer schrecklichen Gewitternacht wurde der Jüngste geboren. Und bald erkannten die entsetzten Eltern, dass er blind und taub und stumm war. Der Jammer brach der Mutter das Herz. Weit im Walde, unter einer himmelhohen Fichte, begrub der Köhler sein junges Weib. Die älteren Brüder aber hatten den Kleinen lieb und taten ihm alles Gute. Und einmal träumten sie, weit draußen in der Welt blühe eine Blume, die alles heilen könne. Da richteten sie heimlich ihre Bündel und verließen in der dritten Nacht das Haus. Gingen leise wie Diebe. Es knackte kein Ast und kein Wipfel rauschte, um sie nicht zu verraten. Und der hohe schwarze Meiler sah den drei Jungen noch lange traurig nach. Am fünften Tag kamen sie aus dem Wald. Weite grüne Wiesen lagen ausgebreitet und kleine Häuschen waren hingestreut. Männer und Frauen trafen sie an der Arbeit und jeder schenkte etwas für den Blinden, den sie sorglich führten.
»Wohin?«
»Wohin?« fragten die Leute. »Ins Traumland, nach irgendwo«, riefen sie ihnen zu und gingen weiter. Am siebenten Abend hielten sie am Ufer eines Teiches, legten ihre Mäntel über Gras und Stein und schliefen ein. In der Mitternachtsstunde, als der Mond ins schlafende Wasser blickte und freundlich lächelnd sein Spiegelbild sah, tauchte ein weißer Schwan aus der Flut. Er schwamm auf den Ältesten zu, neigte sich und sprach leise: »Sieh deinen Bruder, wenn du ihn liebst, so gib ihm deine Augen.« Schmerzlich zuckte der Schläfer auf. Dann sagte er: »Ja.« Und der Schwan beugte sich über den zweiten und sprach: »Sieh deinen Bruder, wenn du ihn liebst, so gib ihm dein Gehör.« Er zuckte auf und versprach es. Als der Morgen aufging, war der Älteste blind und der Mittlere taub. Der Kleinste aber war nur stumm. Er konnte sehen und hören. Sie küssten einander, und jeder dachte: »Wir wollen einander nie verlassen«, und gingen weiter. Am zehnten Abend schliefen sie knapp an Getreidefeldern. Die goldenen Halme glänzten und wiegten sich, liefen wie Wasserwellen auf seidenen Schuhen und rauschten leise, leise. Um Mitternacht flog aus den Feldern ein kleiner schwarzer Vogel auf. Er trug eine Blume im Schnabel, die hatte Blätter weiß wie Schnee. Aber drei schwarze Tränen lagen ihr tief im Kelch. Der Vogel sprach zu dem Blinden: »Wenn du deine Brüder verlässt, so schenke ich dir die Blüte. Sie macht dich sehend.«
»Nimmer, nimmer verlasse ich sie«, sagte der Blinde.
Sie wanderten weiter, lebten von Beeren und Früchten und bettelten von Haus zu Haus um Brot. Wieder nach 10 Tagen schliefen sie unter einer steinernen Brücke am Flussrand. Um Mitternacht schwirrte es durch die Luft. Der kleine schwarze Vogel kam und trug die weiße Blüte im Schnabel. Aber in ihrem Kelche lagen nur mehr 2 schwarze Tränlein drin. Er flog dem Tauben auf die Schulter und flüsterte in seiner Wundersprache, die auch die Tauben verstehen:
»Wenn du deine Brüder verlässt, so schenke ich dir diese Blüte. Sie macht dich hörend.«
»Nimmer verlasse ich sie«, sagte er.
Und wieder gingen sie 10 Tage lang. Dann hielten sie in einem dunklen Wald, aßen Schwämme und Wurzeln und schliefen ein. Als die Sonne aufging, kam der fremde Vogel wieder, und in der weißen Blume lag nur ein einziger schwarzer Tropfen. Er sprach zum Jüngsten:
»Ich schenke dir diese weiße Blume. Sie macht dich redend, wenn du sie küsst. Doch wenn du sie 2 Jahre trägst und dann erst küsst, so rettest du auch deine beiden Brüder.«
Schlafend griff der Jüngling nach der Wunderblüte und versteckte sie unter dem Röcklein auf seiner Brust. Von diesem Morgen an lächelte er leise und glücklich. Schon wanderten sie ein ganzes Jahr, waren müde und krank und dachten voll Sehnsucht an die warme Vaterhütte im Wald. Doch jeder verschwieg sein Leid, dass es die Brüder nicht merkten, und gingen und gingen. Durch den zweiten Winter in den zweiten Frühling. Da kamen sie in ein fremdes Land, das einem fremden König diente. Es war das Traumland. War das Land irgendwo? Die Leute auf den Straßen sahen ihnen staunend nach, denn über ihren Köpfen lag's wie heiliger Glanz. Und endlich führten sie die Brüder vor den König. Dunkel war es im ganzen Schloss. Und der König trug schwarze Kleider, denn vor einigen Jahren waren die beiden blühenden Königskinder aus dem Schloss verschwunden. Niemand wusste, wie es kam. Nur die kleine goldhaarige Prinzessin blieb verschont. Der König schaute sie lange an, dann fragte er:
»Wer seid ihr, fremde Männer? Sagt, woher ihr kommt.«
»Brüder sind wir«, sprach der Blinde,
»und Söhne eines Köhlers weit von hier. Wir suchen das Traumland, um die Wunderblume zu finden, die uns heilt. Denn ich bin blind, dieser ist taub und der Jüngste stumm.«
Ungläubig sah der König vor sich hin. Die weisen Räte schüttelten die Köpfe. Sie glaubten nicht, hielten die Jungen für Schurken, die mit böser Zaubergewalt ins Land gekommen seien.
»Zauberer! Zauberer!«
schrien die Leute und riegelten die Türen ihrer Häuser zu. Da wurden die Brüder ins Gefängnis geworfen. Und der König gab dem Blinden eine große Schachtel bunter Steine und sprach:
»Solange bleibst du hier, bis du die Steinchen nach ihrer Farbe teilst. Schaue, dann bist du frei.«
In den Kerker des Tauben stellte er einen glänzenden Käfig. Darin flatterte ein buntfarbiges Vöglein. Der König schrieb auf eine Tafel:
»So lange bleibst du hier, bis du die Lieder kennst, die dieser Vogel singt. Hör gut, dann bist du frei.«
Der Jüngste kam in einen kahlen, düsteren Raum. Der König sprach:
»So lange bleibst du hier, bis du mir und meinen Räten deine und deiner Brüder Geschichte erzählen kannst. Sprich, dann bist du frei.«
Wochen und Wochen vergingen. Bald waren 2 Jahre voll. Der Jüngste zählte die Tage, bis er die Blume küssen dürfe, dass er und seine Brüder gerettet seien. Aber der König hielt den Dritten für den ärgsten Wicht und sprach zu seinen Räten:
»Ich glaube, dieser ist an allem schuld. Seht nur sein ewig gleiches Lächeln in den Augen, wenn er allein in seiner Zelle sitzt.«
Jede Zelle hatte ein kleines heimliches Türchen in einer Ecke. Dort saß der König stundenlang und sah den Brüdern zu. Da stand der Älteste mit Tränen in den Augen, tastete unter den Steinen und sprach tausendmal:
»Ich bin ja blind, ihr bunten Steine.«
Da stand der Zweite und strich weinend über den goldenen Käfig und sprach tausendmal:
»Ich bin ja taub, du kleiner Vogel.«
Da stand der Jüngste, ein heimliches Leuchten in den Augen, kreuzte die Arme über der Brust, und ein glückliches Lächeln zog über seine weiße, blasse Stirn. Denn er dachte an die Wunderblüte und an den nahen Tag. Eines Morgens klopfte sein Herz laut und freudig. »Morgen ist alles zu Ende, morgen sind die 2 Jahre vorbei.« Groß war sein Glück. Er kniete nieder, öffnete das Hemd, nahm die weiße Blume in die Hände und streichelte voll Liebe darüber hin. Hinter der Türe aber stand der König
und sah es mit zornigen Augen.
»Zauberer«,
knirschte er,
»die mir die Kinder gestohlen.«
Und noch am selben Tag ließ er vor den Toren der Stadt 3 Galgen aufstellen, um die Fremdlinge zu hängen. Bis in die stillen Zellen drang das laute Klopfen und Hämmern.
»Morgen früh sollen sie hängen«, sagte der König.
»Noch heute, hoher Herr«, sprachen die Räte. »So will's das Volk. Wer weiß, was sie uns über Nacht noch bringen?«
»Dann heute noch.«
Sie holten die Brüder aus den Zellen und führten sie nach der Richtstadt. Aber des Königs Töchterlein stand am hohen Balkon und sah den Verurteilten entgegen. Jetzt hob der Jüngste den Kopf. Tränen glänzten in seinen Augen und herzbrechendes Weh. Da streifte sein Blick das Königskind und bat, bis die Prinzessin ein weißes Tüchlein nahm und winkte. Da stand der Zug.
»Was soll das Kind?« fragte der König.
»Ich bitte um Gnade für die Fremden«, sagte das Mädchen.
»Was hast du mit dem Bettelvolk zu tun? Doch weil du bittest, will ich dir's gewähren. Sie sollen diese Nacht noch leben, doch morgen früh hilft alles Bitten nichts.«
Wieder ging der Jüngste an dem Königskind vorbei. Mit heißem Dankesblick sah er es an.
»Noch diese Nacht«,
so jubelte er.
»Dann sind die beiden Jahre um.«
Am nächsten Morgen wurden sie hinausgeführt vor das Tor der Stadt. Der Henker stand auf seinem Posten. Die Sonne war noch nicht so hoch am Himmel wie damals, als der Vogel dem Jüngling die Blume gab. Aber sie stieg. Sie stieg.
»Die Kleider ab«,
befahl der Wächter und griff nach dem Rock des Blinden.
»Den Jüngsten schafft zuerst mir aus den Augen«,
rief der König. Sie griffen nach ihm. Dort neben dem König weinte ein blondes Kind. Da stieg die Sonne wie eine goldene Kugel hinter den Bäumen auf. Jetzt. Jetzt. Der Stumme warf die Kleider ab und riss die Blume von seiner Brust. Weiß war sie, glänzend weiß wie Schnee, und trug kein schwarzes Tränlein drin. Er fiel auf die Knie, küsste und küsste die Blume.
»Wir sind erlöst!«
So schrie er glücklich auf. Wunder, oh Wunder, sie waren alle geheilt. Schrecken lief durch die Menge. Erstaunen fasste den König. Da traten die Jünglinge vor, neigten sich tief und erzählten ihm die Geschichte ihrer Leiden. Lang blieb der König still. Dann sagte er,
»Ich tat euch Unrecht. Sagt mir, was ich tun kann, euch zu helfen.«
»Gib uns 3 Pferde, um heimzureiten«, baten die Brüder.
Der Zug wandte sich, die Menschen jubelten, und alle kehrten ins Schloss zurück. Dort wurde ein herrliches Festmahl gerichtet. Dann ließ der König 3 glänzend weiße Pferde bringen, gab jedem eines und dem ersten noch die farbigen Steine aus der Zelle, dem zweiten den goldenen Käfig mit dem singenden Vöglein. Und zum Jüngsten sprach er,
»Dir habe ich das größte Leid getan. Komm heut übers Jahr auf diesem Pferd und hole dir mein blondes Töchterlein.«
Glücklich ritten sie heim. Oh, wie der Vater lachte und weinte und wie ihm bange war vor lauter Glück. Am nächsten Morgen war ein neues Wunder geschehen. Aus den farbigen Glassteinen waren kostbare Edelsteine geworden. Und jedes Liedchen, das der Vogel sang, blieb als ein feines Goldnetz an den Stäben hängen. In 1000 Freuden verging ein Jahr. Da zog der Jüngste mit seinen Brüdern wieder nach dem Lande irgendwo. Kaum bog der Schimmel aus dem letzten Grün, so sahen sie die weiße Fahne flattern. Am 3. Tag wurde Hochzeit gehalten. Es war ein herrliches Fest. Und als der König seinen goldenen Becher hob, flogen die weißen Saaltüren auf. Und 2 Mädchen von wunderbarer Schönheit traten ein.
Dem König fiel das Glas aus den Händen. Seine Augen starrten auf die beiden Gäste.
»Meine Kinder!«
schrie er auf und umarmte und küsste sie. Da sprach die Erste:
»Ich war verwunschen, Schwan zu sein.« »Ich war ein Vogel«, sprach die Zweite. »Der Blinde und der Taube haben uns erlöst, weil ihre Herzen gut und treu und standhaft waren.«
Der König weinte vor übergroßem Glück. Dann legte er die Hände der Mädchen in die der beiden Brüder. Nun gab es neue Hochzeit, und der Jubel fand kein Ende. Sie holten den Köhler aus seinem Wald, und er musste zur Rechten des Königs sitzen. Aus allen Ländern der ganzen Welt kamen die Menschen, das wunderbare Fest zu sehen, denn niemals wieder gab es solche Herrlichkeit. Die kleine Nixe Rika. Ein Fluss läuft durch das Land irgendwo. Sein Wasser ist blau wie der Himmel. Nur wenn der Abend in den roten Schuhen kommt, dann geht das Wasser wie ein silbernes Band über dunkle Gewänder. Er ist ein fröhlicher Geselle, der Fluss, und seine springenden Wellen sind wie tausend kleine flinke Gedanken. Nah am Flussrand, ein Stück ins Wasser geschoben, stand eine Mühle. Wie ein finsteres Gesicht hing das mächtige Rad in das himmelblaue Wasser. Aber die Wellchen hatten keine Furcht vor dem gewaltigen Riesen. Sie liefen über ihn hin, sprangen den braunen Brettern in die offenen Arme, tanzten von Stufe zu Stufe, wenn es sich drehte. Und die Mutigsten hüpften nicht mehr zurück, die hielten sich fest und machten die große Reise in die Luft hinein, zur Sonne hoch, so hoch über die Köpfe der anderen. Sie fingen Sonnentropfen auf ihrem Weg und brachten sie mit. Und wenn sie wieder ins Wasserreich tauchten, nahm die lustige Schar die tapferen Wanderbürschlein jubelnd in die Mitte. So ging das fröhliche Spiel, immer und immer. In dem kleinen Wasserhaus wohnte der Müller mit Kurt und Käthe, den Kindern. Sie liebten die alte Mühle und kannten alle Lieder, die sie sang. Das Lied vom Sturm und von der Sonne, von der Nacht und von den Sternen und von den Menschen drüben im Land. Und manchmal sang das alte Rad von einem weißen jungen Nixlein unter dem Wasser. Dann machte es große dunkle Augen und seine Hände klatschten in den Fluss, als fielen Tränen hinein. Als Kurt und Käthe 7 Jahre alt waren, schenkte ihnen der Vater ein Schifflein. Das hatte glatte, glänzende Bretterwände und ein Fähnlein an Bug und Heck. Nun saßen Bruder und Schwester jeden Tag in ihrem Kahn, ließen sich schaukeln und hörten dem Rat zu. Oder sie fuhren hinaus in den Fluss und baten den Onkel Wind, dass er sie treibe. Dann kluckste das Wasser unter ihnen, als riefen Kinder aus dem Flussgrund und wollten mit ihnen spielen. Sie lachten hell, streckten die Hände in die Flut, und ihr Lachen sprang über die Wellenberge und klang dem alten Mühlrad in den Ohren. Dann träumte es von 1000 Silberglocken und lächelte, als wär's ein verwunschenes Königskind. Der Müller war ein ernster, stiller Mann, der sich um die Menschen im Land nicht kümmerte. Er liebte die Nacht und den Mond, denn in 2 Vollmondnächten waren die Kinder geboren. Und in einer Gewitternacht starb sein Weib. Oft stand er in den Nächten an der Tür, lehnte am alten Rad und schaute in den breiten, bleichen Strom. Dann nahm er seine Flöte und blies ein stilles, trauriges Lied. Eines Abends, der Mond stand hoch und griff mit silberweißen Fingern in jeden Winkel, sah der Müller im Schifflein der Kinder ein Mägdlein sitzen. Das war von seltener Schönheit, hatte lange offene Haare und ein leuchtendes grünes Kleid. Die blassen Hände hielten eine Wasserrose,
Unter dem Saum des Mantels aber blickten statt Menschenfüßen zierliche Flossen hervor. Da wusste er, es ist ein Nixenkind. Und wenn der Mond sich neigt, so flieht es wieder zurück in die Flut. Er aber wollte es behalten. Leise blies er ein Lied auf der Flöte, ein Wiegenlied, das sein Weib den Kindern jeden Abend sang. Blies es immer wieder, zart und innig, bis das Nixlein schlief. Dann beugte er sich über den Kahn, hob das Wasserkind empor und trug es ins Haus, legte es in sein neues unberührtes Bett und zog über die kleinen Flossenfüße blassblaue Strümpfchen und silberne Schuhe. Am Morgen weckte er die Kinder.
»Ihr habt ein Schwesterchen bekommen. Habt es lieb!«
Kurt und Käthe waren glücklich. Der Müller nannte das Mädchen Rika, weil es vom Fluss kam und Rika Fluss heißt. Jetzt war das Nixlein Menschenkind, solange niemand seine Flossenfüße sah. Würden sie entdeckt, dann musste es wieder in das Wasserreich zurück. Der Müller wusste das. Jetzt gab es neue lustige Spiele. Rika musste alles sehen und hören. Bald lernte sie mit dem Mühlrad plaudern und mit dem Kahn hinausrudern. Nur eines tat sie nie: die bloßen Beinchen ins Wasser baumeln lassen. Immer trug sie Schuhe und Strümpfchen. Kurt und Käthe liebten das neue Schwesterlein über alles. Jetzt kluckste es nicht mehr tief unten im Wasser, als wollte ein Kindlein im Grunde mit. Einmal, es war ein glühheißer Tag, saß Kurt neben dem Rad und hing die Beine ins Wasser. Erst Kurt, dann Käthe.
»Komm, Rika, du auch!«
Aber Rika wollte nicht.
»Ich fürchte mich«,
sagte sie leise und schlich davon und verbarg sich in einem alten Winkel hinter dem Mühlkasten. Lange riefen Kurt und Käthe. Doch Rika kam nicht. Sie suchten das Schwesterlein, aber es war nicht zu finden. Da waren die beiden das erste Mal böse auf Rika. Erst als Kurt und Käthe schon im Bett lagen, kam Rika aus dem Versteck, schlich leise ins Zimmer, dass sie es nicht töten. Aber die beiden hatten Rika wohl gehört. Sie standen mäuschenstill auf, krochen sachte, dass das Holz nicht knarrte, aus ihrer Schlafstube hin zur Tür und spähten in das Nebenstübchen, in dem Rika schlief. Sahen, wie sie das Kleid auszog, die blassblauen Strümpfchen und silbernen Schuhe aber anbehielt und damit ins Bett stieg. Ganz deutlich sahen sie es, denn der Mond schien herein und machte jedes Winkelchen so hell, als hinge ein Laternchen dort. Am nächsten Abend gingen auch Kurt und Käthe mit Schuhen und Strümpfen schlafen.
»Was sie tut, können wir auch tun«,
trotzten sie. Doch der Vater merkte es. Er verbot es den Geschwistern. Zu Rika aber sagte er nichts. Da wurden sie zum zweiten Mal böse auf die neue Schwester.
»Was wir nicht dürfen, soll auch sie nicht«,
murrten sie. Und als der Vater in der nächsten Nacht mit seiner Flöte draußen am Mühlrad lehnte, schlichen sie an Rikas Bett und zogen dem schlafenden Nixlein die silbernen Schuhe aus und die blassblauen Strümpfe. Wie erschraken sie!
»Flossen! Flossen!«
Schnell wollten sie die Strümpfe wieder überziehen. Doch Rika schlug die Augen auf und sah sie traurig an.
»Lebt wohl«,
sagte sie still.
»Jetzt muss ich wieder zurück in die Tiefe.«
Es klang so müde und traurig wie das Glucksen unter dem Wasser. Wie die beiden Kinder auch baten und weinten. Rika blieb nicht. Sie hob die Arme hoch, beugte sie zurück wie Ruderschläge
und entschwand durch die Stube, durch das Fenster, hinaus in die Nacht. Rika war verschwunden. Das Wasserkind musste wieder in die Tiefe. Ohne Freude, ohne Lachen, stand die Mühle. Wie ein heimlicher Dieb ging das Rad, leise, schwer und schweigend. Und die Wellen wollten nicht mehr springen und spielen. Wenn Kurt und Käthe mit dem Kahn hinausfuhren, murmelte und kluckste es unter ihnen, als weinte tief unten das Schwesterlein. Am 9. Tag banden sie ein Kränzlein aus Vergissmeinnicht und legten es abends in den Kahn. Das sollte das verlorene Schwesterlein grüßen. Und sie. Am nächsten Morgen war das Kränzlein verschwunden. Aber zwei Muscheln lagen an seiner Stelle. Als sie der Vater aufbrach, waren milchweiße Perlen in ihren Schalen. Jede Nacht holte sich Rika das blühende Kränzlein aus dem Boot. Jede Nacht legte sie zwei Perlen dafür hinein. So grüßten sie einander 13 Jahre lang, die Müllerkinder und Rika. Dann blieben die blauen Kränzlein aus. Kurt und Käthe waren gestorben. Da stieg auch Rika wieder tief bis an den Grund des Flusses. Dort weint sie noch heute. Der Sturmkönig und das Fischerkind. Nah am Meeresufer standen drei Fischerhütten. In der ersten wohnte der alte Antonio, in der zweiten Francesco und in der dritten Cirillo, der Starke, mit seinem lieblichen Töchterlein Serena. Die Mutter war vor 7 Jahren gestorben. Der Sturm hatte sie am Meer überrascht. Das Boot kenterte und die junge Frau ertrank. Der Sturm war der Feind der Fischer. Dem Antonio hatte er den strammen, stämmigen Buben gestohlen und dem stillen Francesco den alten Vater. Wie sie ihn hassten, den gewaltigen Sturmkönig. Hoch in den Lüften wohnte er in einem grauen Schloss. Das hatte 1000 Türme und 1000 offene Fenster. 100.000 Diener sprangen und rannten, kamen von allen Seiten und liefen überall hin. Im größten Saal des unsichtbaren Schlosses wohnte der König. Er hatte ein Schiff aus den Federn der Geier und flog damit blitzschnell über die ganze Erde. Manchmal aber überkam ihn die Sehnsucht nach den Menschen. Dann wollte er sie hinauftragen in sein fliegendes Schloss. Doch wenn sie sich wehrten, schleuderte er sie zurück ins Wasser und ließ sie von seinen Sturmknechten ertränken. Dann warf das Meer am nächsten Morgen die Leichen an den Strand, und das Weinen und Klagen in den Fischerhütten war groß. Sturmkönig aber suchte weiter nach den Menschen. Einmal erspähte er Serena, das liebliche Kind, und wollte es haben. Friedlich still sank die Sonne ins Meerbett, in purpurrote Decken eingehüllt. Serena saß in den Klippen und spähte nach dem Vater. Als sie ein kleines Pünktlein sah, das immer näher kam und wuchs, sprang sie in den Kahn und ruderte dem Vater entgegen. Kein Lüftchen rührte sich. Kaum aber war sie ein Stück vom Ufer, da erhob sich ein gewaltiger Sturm, schüttelte und rüttelte am Boot, brach die beiden Ruder. Serena klammerte die Finger an die Wände, aber an der nächsten hohen Wasserwelle stieß sich der Kahn und kippte um. Kiel oben lag das Schiff, Serena aber schwamm dem Ufer zu, doch der Sturm war stärker als sie. Müde fielen ihre Arme ins Wasser. Sie sank. Von seinem Schiff aus hatte Cirillo alles gesehen und war dem Kinde nachgeschwommen. Als er es sinken sah, tauchte er unter, konnte es noch fassen und brachte es ans Ufer.
aber seine Augen schauten drohend zum Himmel, und die harten Fäuste ballten sich gegen den Sturm. In seinem weißgrauen Schloss wütete der König. Das Kind war ihm entgangen, aber er musste es haben. Von diesem Tag an durfte Serena den Kahn nicht mehr allein besteigen. Sie durfte nimmer Muscheln suchen, wenn Ebbe war, und die Füße nimmer in den silbernen Wellen baden. Der Vater hatte es aus Furcht vor dem Sturmkönig streng verboten. Nun blieb sie bei den Blumen im kleinen Garten, saß vor der Hüttentür und schaute den spielenden Wellen zu. Einmal, das Fischerkind saß im Sand und spielte mit den Steinen, denn der Vater war auf Fischfang aus und kehrte erst abends zurück. Kam's von der Ebene her wie ein grauer wilder Riese. Serena erschrak. Immer schneller lief das fremde Graue auf sie zu. Jetzt stand es vor dem Häuschen. Eine ungeheure Staubwolke war es. Stürzte sich auf die Hütte, und ehe Serena fortlaufen konnte, war sie eingehüllt wie in einen dicken, schweren, grauen Mantel. Und plötzlich hob sich die graue Säule, stieg auf wie ein Schiff, trug das Mädchen höher und höher bis in des Sturmkönigs Schloss. Der stand unter dem großen Tor und hob dem Kind die Arme entgegen.
»Nun hab ich dich doch, Serena. Die Wolke hat es gut gemacht.«
Er wollte das Kind streicheln, aber es bog sich zur Seite. Er nahm es an der Hand, führte es durch das Schloss und zeigte ihm die 1000 offenen Fenster. Aber Serena sah nichts von den Herrlichkeiten des Schlosses. Sie weinte.
100 kleine Wolken sind deine Dienerinnen, Mädchen. Die kannst du senden, wohin du willst.«
Und er wies mit der Hand durch eines der Fenster. Da standen sie in zierlichen blauen und weißen Kleidern. Nur die ganz Großen hatten Mäntel. Die waren dunkel, wie Gewitter sind. Eine lange, leuchtende Reihe. Und jedes Wolkenkind sah Serena mit großen blauen Augen an, als warteten sie gleich auf Befehl. Serena lächelte. Aber freuen konnte sie sich nicht. Was war das alles gegen die liebe Fischerhütte? Als sie abends im Bett lag, dachte sie an den Vater und an den kleinen grünen Garten mit den 100 Blumenstöckchen. Und sie weinte bitterlich. Sie hätte gar zu gerne ein Blümchen von daheim gehabt. Da fielen ihr die Worte des Sturmkönigs ein.
»Die Wolken sind deine Dienerinnen. Du kannst sie senden, wohin du willst.«
Schnell rief sie eine kleine Lämmerwolke. Die hatte ein rosenrotes Hemdchen an und bat sie,
»Flieg hinunter in das kleine Fischerdorf. Bei der dritten Hütte ist ein Garten. Aus diesem Garten bring mir eine Rose und häng dafür mein Ringlein an den Zweig.«
Die Wolke flog fort, senkte sich über die Fischerhütte und tat alles, wie es Serena wollte. Am nächsten Morgen fand Cirillo am Rosenstrauch das Ringlein. Da wusste er, dass der Sturmkönig Serena entführt hatte und dass sie ihm ein Zeichen sende. Serena jubelte, als die Wolke das Röslein brachte, küsste es und lachte das erste Mal. Als der Sturmkönig heimkam und das fröhliche Mädchen sah, sagte er,
»Du sollst einen weiteren Garten haben. Alle Blumen der ganzen Welt will ich hineinstellen. Sei nur immer froh.«
Dreimal schlug er mit der Hand nach Ost, nach West, nach Süd und Nord. Da wuchs und blühte es aus der Luft empor, weiß und rot und gelb und grün. Rosen und Tulpen und Nelken und Reseden, 1000 hellfarbige Blumen an allen Ecken des großen Gartens. Serena staunte die Pracht an. Am meisten aber freute sie sich doch über die kleine rote Rose von daheim. Als sie aber nach ein paar Tagen matt und welk im Glas hing, wurde das Kind wieder traurig. Und wieder sandte Serena die Wolke und gab ihr das goldene Kettlein mit, das sie am Halse trug.
»Bring mir ein Fischlein aus Vaters Netz und lege die Kette dafür hinein.«
Die Wolke flog in die arme Hütte und holte ein Fischlein. Wie aber staunte Cyrillo, als er das Kettlein fand. Mit dem kleinen Silberfischchen zog die Lämmerwolke in das Schloss. Da weinte Serena vor Freude. Sie setzte das Fischlein ins Glas, in dem die Rose früher stand, fütterte es und schaute ihm zu, den ganzen Tag, und war froh dabei. Als das der König sah, sagte er,
»Ich will dir 100 Tiere aus allen Ländern der Welt bringen. Nur fröhlich sollst du immer sein.«
Er bestieg sein stolzes Schiff, brauste fort und kam abends mit einem großen, schweren Sack heim. Als er ihn auftat, lächelte Serena. Denn bunte Vöglein flogen ihr entgegen und rote, gelbe, schillernde Schmetterlinge, klein und groß. Libellen tanzten ans Licht und schwebten zu den offenen Fenstern. Heupferdchen hüpften, Käferlein dribbelten, Frösche sprangen und Fischlein zappelten. Noch viele andere Tiere waren da, und alle guckten mit lachenden Äuglein auf Serena.
»Jetzt wird sie fröhlich bleiben«,
dachte der König und freute sich. Aber am siebenten Tag zerbrach das Glas. Der Silberfisch fiel auf den trockenen Boden und starb. Serena weinte bitterlich und wollte mit den anderen Tieren nimmer spielen. Am nächsten Morgen schnitt sie sich die goldenen Zöpfe ab, rief zwei Wolken und bat sie,
»Bringt mir Steinchen, liebe Wolken, Steinchen vom Meer, und streut dafür die Haare an den Strand.«
Schwer und langsam stiegen die beiden Wolken am anderen Tag empor. In ihren weiten Mänteln trugen sie 1000 kleine, runde, graue Steine. Am Meeresufer aber begann es wundersam zu leuchten, als die Sonne kam, als wäre Gold ausgeschüttet über den Sand. Cyrillo erkannte die goldenen Lichter, sammelte sie ein und trug sie in die Hütte. Serena stand am Wolkentor des Schlosses und wartete auf die Dienerinnen und lächelte, als sie sah, wie schwer sie an den Mänteln trugen. Sie ließ sich die Steinchen in den Garten schütten, setzte sich dazu und spielte den ganzen Tag. Bordehäuschen, eine Fischerhütte mit einer Tür und drei kleinen Fenstern mit einem Rauchfang und zwei Türmchen drauf. Ein Garten sollte an der Mauer sein und Stufen vor der Tür, so wie es daheim in Vaters Hütte war. Doch immer fiel die Mauer wieder um, die Steine rutschten. Sie brachte das Häuslein nicht fertig. Hinter einem Fenster stand der König und schaute Serena zu. Und abends brachte er ihr eine schwere hölzerne Schachtel und sagte,
»Du willst ein Häuschen bauen aus deinen Steinen?« »Das hält nicht, Fischerkind. Hier hast du schöne glatte Steine. Damit kannst du bauen. Und wenn du deines Vaters Hütte baust, genau so wie sie ist, dann gebe ich dich frei, dann darfst du heim. Doch merk, es darf nichts daran fehlen.«
Serena konnte diese Nacht vor Freude nicht schlafen, musste immer an die schönen Steine und an die Worte des Sturmkönigs denken. Oh, sie konnte die Fischerhütte sicherlich bauen. Sie wusste ja ganz genau, wie alles daheim aussah. Aber sie wusste nicht, dass der König heimlich einen Stein aus der Schachtel genommen hatte, einen schlanken, spitzen Stein, wie man ihn zu Türmchen braucht. Ohne diesen Stein konnte sie das Häuschen niemals fertigbringen. Serena baute. Wenn die Lämmerwolken, die kleinsten ihrer Dienerinnen, noch die rosenfarbenen Nachthemdlein anhatten,
stieg sie schon aus dem Nebelbett und saß bei den Steinen. Wie schnell das Bauen ging! Kein Steinlein rutschte mehr. Es fehlte nicht mehr viel. Die Mauern standen schon. Nur das Gärtchen fehlte noch, die Stufen vor der Tür und die Türmchen auf dem Dach. Der König belauschte das Kind und lächelte.
»Wirst nicht fertig werden, Fischerkind. Musst immer da bleiben, immer.«
Jetzt waren auch die Stufen fertig und das Gärtchen. Nur noch die Türme, dann durfte sie heim. Ein Türmchen sitzt, jetzt noch das zweite. Bis abends kann sie fertig sein. Dann wird sie den Vater im Gärtlein überraschen, wenn er heimkommt. Plötzlich aber begann Serina zu suchen, hob den Deckel, suchte hinter den Blumen. Aus ihrem Gesicht verschwand das fröhliche Lachen. Sie kratzte die Erde auf und kämmte das Gras mit den Fingern. Denn es fehlte ein Stein. Ein feiner, schlanker, den sie zum zweiten Türmchen brauchte. Wo der nur steckte. Sie rief die 100 Wolkenkinder und ließ den ganzen Garten durchsuchen. Hinter jedem Blättchen suchte sie. Kein Winkelchen wurde vergessen. Aber der Stein war nicht zu finden. Weinend ging Serina schlafen. Am nächsten Morgen dachte sie,
»Ich will noch einmal anfangen. Vielleicht habe ich es schlecht gemacht.«
Warf das Häuschen um und begann von Neuem zu bauen. Kam wieder bis zum zweiten Turm. Da fehlte der Stein. So ging es fort, 9 Tage lang. In der 10. Nacht erwachte das Fischerkind. Es träumte von einem kleinen silbernen Fischlein. Das wuchs und wuchs, wurde groß wie ein Schiff und trug Serina heim in die Hütte. Leise stand sie auf. Wie seltsam das Schloss im Mondlicht blinkte. Silberlaternen hingen an allen Wänden und hatten ein blaues Licht. Serina schlich in den Garten. Zu ihrem unfertigen Häuschen. Plötzlich hörte sie eine Stimme rufen.
»Such den Stein! Such den Stein!«
Sie ging durch die Gartentür zurück ins Schloss. Da lockte sie die Stimme wieder. Sie ging ihr nach. Jetzt klang es aus dem nächsten Zimmer.
»Such den Stein!«
So ging das heimliche Huschen durch 13 mondblaue Zimmer. Im letzten lag der schlafende König. Scheu stand Serina. Das Herz klopfte und hämmerte laut. Und wieder rief es leise,
»Such den Stein, Serina!«
Das Kind trat näher zu dem schlafenden Sturmkönig.
»Such, such!«
rief die geheimnisvolle Stimme. Sie beugte sich über ihn. Da hing an einer dünnen Kette über dem Rock des Königs der schlanke weiße Stein. Der eine, der ihr fehlte, ohne den sie das Häuslein nicht vollenden konnte. Leise, leiser als ein Mondstrahl geht, schlich sie über den Teppich, auf dem der Sturmkönig lag. Beugte sich über seine breite, starke Brust und löste mit zitternden Fingern das Kettlein vom Stein. Kaum hatte sie ihn in den Händen, rief die Stimme,
bau schnell, Serina!«
Sie rannte, rannte nach dem Garten. Klipp-klapp schlugen die Türen hinter ihr zu. Erschrocken fuhr der König aus dem Schlaf. Griff nach dem Stein, der fehlte. Mit einem Wutschrei fuhr er auf, sprang zur Tür, rannte durch das Schloss. Schon stürmte er in den Garten, riss das grüne Türchen auf. Da kniete Serina im weißen Hemdlein und hatte das Türmchen fertig. Sie klatschte in die Hände und rief,
Jetzt darf ich heim.
Und plötzlich träumte sie wieder. Aus der Tür der kleinen Fischerhütte schwamm ein Silberfischchen, wuchs und wuchs. Und eine Stimme rief,
»Komm schnell, komm schnell!«
Sie schlug die Ärmchen um seinen Hals und klammerte sich an die Flossen. Da stürzte der grimmige König aus dem Tor, hob die Faust und wollte Hütte und Fischlein erschlagen. Aber Serena saß fest auf dem Rücken des Fisches. Er wippte mit dem Schwänzchen und schwamm über die Bäume, ehe die Faust des Königs fiel. Es war eine wunderschöne Fahrt durchs Mondlicht. Auf dem Silberfisch ritt Serena wie auf einem zahmen Pferd. Immer tiefer ging die Reise, langsam, dass das Kind nicht stürzte. Ein dunkler Punkt wurde größer. Das war die Hütte. Die Klippen standen wie Spitzen aus dem Wasser. Wie ein großer Spiegel glänzte das Meer. Immer größer wurden die drei Hütten. Jetzt sah sie schon die Blumen in dem Garten. Langsam senkte sich der Fisch ins Meer. Serena glitt von seinem Rücken. Kaum stand sie auf dem Boden, fühlte sie sich von zwei Armen umschlungen. Sie drehte sich um.
»Mutter! Mutter!«
»Ich durfte dich retten, Serena. Bleib gut und grüß den Vater.« Dann war sie verschwunden. Nur ein Silberfischlein schwamm im Wasser und zog weit hinaus ins Meer. Serena lief in die Stube, fiel dem Vater um den Hals und lachte und weinte vor Glück und erzählte von der Mutter. Der Sturmkönig aber war bitterböse auf Serena und den Vater. Wutschnaubend schlug er jeden Tag mit seiner ungeheuren Faust ins Wasser, dass es wild aufsprang und alle Kähne zerbrach. Da sagte Cyrillo, »Er will uns nichts Gutes, der Sturmkönig, wir wollen fortziehen.« Sie packten ihre kleinen Schätze ein, Angeln und Netze und blühende Rosen aus dem Garten, und verließen das Haus. Die leere Hütte schenkten sie dem alten Antonio. Weit, weit weg zogen sie. Und wo das Reich des bösen Königs zu Ende war und das lichte, blanke Sonnenreich anfing, dort bauten sie ein neues Häuschen und lebten froh und glücklich. Der Musikant mit dem Wunderstein. Es waren einmal zwei alte Weiber. Sie hatten zerrissene Kleider und schmutzige Hände, dunkelgebrannte Gesichter und kohlschwarzes Haar. Sie zogen von Dorf zu Dorf und betrogen die Leute, sagten die Zukunft aus den Linien der Hände und stahlen, wo sie nur konnten. Mit ihnen ging ein Junge, der spielte die Geige. In jedem Ort, an den sie kamen, musste er aufspielen. Und die beiden Alten sammelten das Geld mit ihren langen, dürren Fingern. Dann zog die Gesellschaft weiter, bettelte sich durch Sommer und Winter. Aber den kleinen Jungen verdroß das Umherziehen schon lange. Da sagte er eines Tages, »Wollen wir nicht lieber bei einem Landmann ins Tagewerk gehen und Geld verdienen, um nicht betteln zu müssen?«
»Oh, du mein Söhnchen«, rief die eine
und schlug die grauen Hände über dem roten Kopftuch zusammen.
»Arbeiten, arbeiten!«
Und von dieser Stunde an sahen sie immer streng nach dem Jungen hin, dass er ihnen nicht fortliefe. Einmal kamen sie durch ein kleines, weltfremdes Dörflein. Wieder strich der Junge die Geige. Aber so schön er auch spielte, die Leute konnten den Alten nicht viel geben, weil sie selber arm waren. Darüber wurden die beiden bitterböse. Sie gaben dem Musikanten nur Schelte statt Milch und Brot. Im Wald, der hinter dem Dörfchen lag, trafen sie ein altes Weib,
Das hatte eine große Brille auf der Nase und hinter den runden Gläsern zwei stechende Augen. Schnell hob der Junge die Geige an das Kinn und spielte ein lustiges Stücklein. Und die beiden Alten hielten die Hände auf. Als der Knabe fertig war, sprach das Weib:
»Verkauft mir den Jungen mit seiner Geige. Was wollt ihr für ihn geben?«
fragten die beiden Alten.
»So viel, dass ihr noch 100 Jahre von meinem Geld leben könnt.«
Damit waren sie zufrieden. Das seltsame Weib holte aus der tiefen Tasche ihres Rockes 13 Hände voller Goldmünzen. Die beiden anderen steckten sie gierig ein und kümmerten sich nicht mehr um den Jungen. Sie humpelten weiter und sprachen nur vom Gold. Der Musikant aber stand traurig und schaute ihnen nach.
»Komm mit«,
sprach das alte Weib und schob ihn vor sich her. Kreuz und quer kamen sie durch den Wald. Müde stolperte der Knabe. Heimlich streichelte er seine Geige. Nach 3 Stunden hielten sie an einem kleinen Haus, mitten im Wald. Es hatte kein einziges Fensterlein, nur eine niedrige Türe. Die Alte trat ein und zog den Jungen nach. Ein Summen und Schwirren von 100.000 Käfern ging durch die Luft.
»Das sind meine Diener. Sie fliegen über die ganze Erde und bringen die heilsamen Säfte aus allen Kräutern der Welt.«
Verwundert schaute der Junge, und die Alte sprach weiter:
»Wenn sie müde heimkommen, dann sollst du sie bedienen. Du richtest ihre Speisen auf 1000 kleinen Tellerchen und putzt mit einer seidenen Bürste die feinen verstaubten Flügel und leerst ihre vollen Säckchen aus, wenn sie von ihrer Reise kommen. Und jeden Morgen, ehe sie ausfliegen, spielst du auf der Geige ein schönes Stücklein. Dann werden sie Glück haben und die verborgensten Wunderpflanzen finden. Das ist deine Arbeit.«
Dann führte sie ihn in ein kleines Zimmerchen. Das gehörte ihm. Und zuletzt stiegen sie über 100 grüne Stufen tief hinab in die Erde, in den weiten Saal, wo 1000 Tiere kamen und gingen.
»Nimm deine Geige«,
befahl die Alte. Er setzte sie an, und leise glitt der Bogen über die klingenden Saiten. Er spielte ein wunderschönes Lied. Kaum war das Stück zu Ende, hoben die Bienen und Käfer die Köpfe und horchten. Nochmals spielte der Knabe, und je schneller er spielte, umso flinker rührten sie die Beine und waren noch 1000-mal fleißiger als sonst.
»Gut«,
sagte die Alte zufrieden.
»Jetzt müssen sie essen.«
Sie führte den Musikanten in die Küche. Blitzblank war dort alles. Und auf den glänzenden Holzgestellen standen 1000 und 1000 silberne Tellerchen und 100 verschiedene Suppen kochten auf dem Herd. Die Alte gab ihm einen goldenen Schöpflöffel, damit er auf jeden Teller aus allen 100 Töpfen Speisen gieße. Und während die Bienen, Käfer und Schmetterlinge speisten, ging er mit seiner seidenen Bürste von einem zum anderen und putzte die Flügel vom Staub rein. Als sie gegessen hatten, zogen die fleißigen Tiere fort und nahmen die leeren Säcklein mit. Jetzt band der Junge eine weite Schürze um, trug die Teller in die Küche und wusch und wischte so lange, bis wieder alles hell und glänzend war. Und wenn er abends schlafen ging, war er todmüde. Er fiel auf die harte Bank neben der Tür, bis ihn die Stimme der Alten weckte. So diente er schon ein ganzes Jahr. Da sagte er eines Morgens zur Alten:
»Ich war ein ganzes Jahr in eurem Dienst. Gebt mir den Lohn dafür, ich ziehe weiter.«
Aber sie wollte ihn nicht gehen lassen, denn alle Tiere waren doppelt fleißig, seit der fremde Junge im Haus war.
»Bleibt noch ein Jahr, dann gebe ich dir den Lohn«, sagte sie endlich,
und er blieb. Als 2 Jahre vorüber waren, ließ ihn die Alte wieder nicht ziehen.
»Bleib noch ein drittes Jahr, dann bist du frei. Dann werde ich dich wunderbar belohnen.«
Da blieb er noch das dritte Jahr bei ihr und bediente die Tiere. Und als das Jahr vorüber war, nahm er sein Bündel, ging zur Alten und sprach, »Ich war 3 Jahre in eurem Dienst. Gebt mir meinen Lohn, heut zieh ich weiter.« Die Alte führte ihn in eine kleine Kammer, in die er noch niemals gekommen war, nahm aus einer goldenen Schachtel einen kleinen glänzenden Stein und sagte,
»Du hast mir treu gedient. Nimm dafür diesen Stein. Er ist ein Wunderstein, und was du willst, kann er sein. Doch wenn er seinen Glanz verliert, verliert er auch die Kunst.«
Der Junge dankte, hing sich den Schatz in einem kleinen Säckchen um den Hals, nahm seine Geige in die Hand und ging. Die Alte führte ihn über 100 grüne Stufen aufwärts. Da stand er wieder in dem kleinen Haus, das kein einziges Fenster hatte, nur eine niedrige Tür. 3 Stunden lang irrte er im Wald umher. Dann fand er die Straße und wanderte fröhlich weiter. Bald wurde er hungrig. Da nahm er seinen Stein und sprach zu ihm,
»Wenn du sein kannst, was ich will, so sei ein Tisch voller guter Speisen.«
Kaum war es gesagt, so stand ein Tisch vor ihm. Darüber hing ein weißes Tuch, und in 5 Schüsseln waren die herrlichsten Speisen. Lachend setzte er sich dazu und ließ sich das wunderbare Mahl trefflich schmecken. Als er fertig war, verschwand der Tisch. Er wanderte weiter. Da wurde es finster, und er war müde. Wieder nahm er den Stein aus dem Säcklein und sprach zu ihm,
»Wenn du sein kannst, was ich will, so sei ein Bett.«
Da stand es schon, unter einer dichten großen Eiche, und 2 Polster und weiche Decken lagen drin. Wie er lachte und fröhlich war, kroch hinein und streckte sich behaglich und hielt die Hände auf der Brust, wo er das Säcklein trug. Im Walde aber wohnten Räuber. Schon kamen sie nahe, da erwachte der Junge. Er hörte das Knacken und Brechen in den Ästen. Immer näher schlichen die Schritte. Voll Todesangst sprang er aus dem Bett, ließ seine liebe Geige liegen und rannte und rannte. Hinter ihm 3 Männer mit geschwärzten Gesichtern. Jetzt kam er an ein weites, stilles Wasser. Der Mond und 100 Sternlein lagen drin. Schnell riss er das Säcklein von der Brust und rief, »Wenn du sein kannst, was ich will, so sei ein Kahn.« Da rauschte es im Schilf. Ein Schifflein stand schaukelnd vor ihm. Es war losgebunden. 2 kräftige Ruder lagen drinnen. Er sprang hinein, und das Schifflein fuhr. Jetzt waren die Räuber am Ufer, liefen zornig auf und ab und warfen Steine nach dem Jungen, aber keiner erreichte ihn. Glücklich kam er drüben an, stieg aus, dankte dem Schifflein und ging weiter. Ging die Nacht durch, bis an den Morgen. Dann wünschte er das Tischlein wieder, aß und trank, wie es ihm schmeckte, und wanderte immer zu. Plötzlich hörte er heulen, ein hungriges Geschrei. Wölfe! Immer näher kamen die Tiere. Jetzt hatte er den Stein in den Händen und sprach zitternd,
»Wenn du sein kannst, was ich will, so sei ein Baum und ich auf dir.«
Schnell war es geschehen. Eine fremde hohe Eiche stand im Wald, und auf dem höchsten Ast saß der Junge und blickte herab. Da glühten 100 kleine grüne Lichter unter ihm, ein Rudel hungriger Wölfe. Sie durchstreiften den Wald, standen unter dem Baum und wollten nicht weiter. Schreckliche Stunden der Angst verbrachte der Junge hoch oben. Endlich, als der Morgen kam, zogen die Wölfe davon. Zitternd stieg der Musikant herab. Da verschwand der Baum, und an seinem Hals hing wieder der Stein in seinem Säcklein. Am 30. Tag kam der Junge endlich aus dem Wald heraus. Die Leute, die er sah, gingen mit trüben Gesichtern. Vor vielen Häusern hingen schwarze Fahnen. Es war ein fremdes Königreich. Ein Mann kam über die Straße, den fragte der Junge. »Sagt mir, edler Herr, warum die Menschen hier so traurig sind?« Er sah ihn lange an, dann sprach er.
»Wo kommst du her, dass du nicht weißt, dass Fluch auf diesem Lande liegt? Wilde Räuber sind eingebrochen und bedrängen die Stadt. Wir haben zu wenig Gewehre, und unsere Kugeln sind verschossen. So werden sie uns bezwingen und unsere Frauen und Kinder töten.«
Da dachte der Junge an seinen wunderbaren Stein und ging zum König. Der sah ihn erstaunt an und fragte, was er wolle.
»Herr König, stellt mich ans Tor der Stadt, wo die meisten Feinde stürmen, und ich werde sie bezwingen.«
Zwei Männer führten ihn hin. Heimlich nahm der Junge seinen Stein von der Brust und sprach leise zu ihm.
»Wenn du sein kannst, was ich will, sei ein Gewehr mit 100 Kugeln.«
Da hielt er's in der Hand, wie hingezaubert. Schon stürmten die Wilden. Da begann der Musikant zu schießen. Als das die Räuber hörten, meinten sie, es stünden 1000 Soldaten am Tor und flohen in den dichten Wald zurück. Die Menschen in der Stadt aber jubelten, sie zogen weiße Fahnen auf und führten den Fremdling in das Schloss des Königs. Das Königstöchterlein begrüßte ihn und reichte ihm ein silbernes Schwert mit einem goldenen Griff. Aber das wunderschöne Mägdlein hatte verweinte Augen und hing betrübt den Kopf. Der Junge sah es. Als sich der König einmal wandte, um einen weisen Rat zu grüßen, fragte er heimlich.
»Sag mir, du schönes Königskind, warum deine Augen voll Tränen sind?«
»Leise«, sprach sie, »freien will mich ein Rittersmann, den ich nimmer und nimmermehr lieben kann.«
Er gab zurück. »So will ich dir helfen, Königskind, dass deine Augen bald glänzend sind.« Jetzt wandte sich der König dem jungen Sieger zu und fragte ihn,
»Sag, was ich dir geben soll für deinen Dienst. Bist du's zufrieden, so schenke ich dir den 10. Teil meines Landes.«
Der Musikant aber sprach,
»Herr König, ich will nicht euer Land, ich will eures Töchterleins schneeweiße Hand.«
»Das kann nicht sein«, sagte der König. »Du kommst zu spät. Ich habe sie einem edlen Rittersmann zuerkannt. In 7 Tagen soll die Hochzeit sein. Er ist der beste Schütze im Land, und kein Pferd auf Erden läuft schneller als seines.«
»Versuch das, Herr, ob ich's nicht besser kann«, lachte der Junge.
»Und wenn ich siege, gebt ihr mir eure Tochter zur Frau.«
Aber der König wusste, dass kein Mensch auf der Welt so geschickt im Laufen und Schießen sei wie der blaue Ritter. Deshalb gab er dem Jungen nach, und schon am nächsten Morgen sollte die Wette ausgetragen werden. Mit stolzen Blicken stand der blaue Ritter vor dem König und maß den sonnenverbrannten Jungen mit verächtlichem Gesicht. Ein Page reichte ihm die Armbrust und den Pfeil. Der trug eine goldene Feder im Schaft und glänzte hell wie die Sonne.
Weit, weit, 1000 Schritte weit hing die Scheibe mit dem schwarzen Punkt.
Der Ritter legte den Pfeil, zielte und schoss ihn ab. Am anderen Ende des Gartens erklang ein Jubelruf.
»Mitten ins Ziel!«
Hinter dem König stand der Junge, hatte den Stein in den Händen und bat ihn leise,
»Wenn du sein kannst, was ich will, so sei mein Pfeil und ich der Sieger.«
Schon hielt er die Armbrust in der Hand und einen dunklen Pfeil, der war so schwarz wie 1000 Nächte sind.
»Stellt mir das Ziel noch 100 Schritte weiter«, rief er dann,
und es geschah. Jetzt legte er an, schoss ab. Die Luft stand still und horchte. Alles hielt den Atem an, bis ein Jubel losbrach. Mitten hinein in den Pfeil des blauen Ritters, mitten hinein in die goldene Feder, traf der schwarze Pfeil.
»Du hast wohl gesiegt«, sagte der König, als der Jubel des Volkes stiller wurde.
Doch weil er den Zorn des gewaltigen Ritters fürchtete, so setzte er hinzu.
»Aber eine Probe musst du noch bestehen. Du sollst dich morgen mit dem Ritter messen, wer von euch beiden schneller reiten kann.«
Sorglos legte sich der Junge schlafen. Er vertraute der Kunst seines Steines. Aber der blaue Ritter hatte 3 Zauberwurzeln. Die sagten ihm, dass des Jünglings Sieg von dem glänzenden Stein kam. Lange dachte er nach. Stehlen konnte er den Stein nicht. Dazu war die Zauberkraft der Wurzeln zu klein. Aber den Glanz nehmen konnte er. Er schabte die Wurzeln, mischte die Fasern untereinander und blies sie dem Jungen, als dieser schlief, in die Stube. Da ward der Stein ganz schwarz, wie Kohlen schwarz. Hornruf klang vom Hof. Die Pferde wurden gesattelt. Das weckte den Jungen. Fröhlich stand er auf und sah nach dem Stein. Da fiel er schluchzend zu Boden. Der Stein war trüb, war schwarz. Und die Alte hatte gesagt,
»Wenn er seinen Glanz verliert, verliert er auch die Kunst.«
Schon scharrten draußen die Pferde. Das Horn rief wieder. Der Junge kniete am Boden und putzte den Stein, rieb mit Wasser und Seife, aber kein Stäubchen rührte sich. Weinend drückte er den Stein an die Lippen, küßte und küßte ihn immer wieder und bat ihn,
»Glänze doch, Steinlein, und hilf mir wieder!«
Und als er so sprach, da fielen die heißen Tränen darauf. Und, o Wunder, wo eine Träne niederfiel, dort war ein lichtes, glänzendes Fleckchen. Jetzt weinte der Junge vor Freude, und immer heller, immer strahlender wurde der Stein. Als das Horn zum 3. Mal rief und der König an die Tür klopfte, war er rein und leuchtete wie sonst. Oh, das Glück in den Augen des Jungen! Er sprang die Treppe hinunter, lief in den Stall und bat seinen Stein. »Wenn du sein kannst, was ich will, so sei mein Pferd.« Da stand sein Schimmel, ein prächtiges Tier, größer und stärker als alle anderen. Der ganze Hofstaat war versammelt. Zur Rechten des Königs saß sein Töchterlein und hatte Tränen in den Augen. Jetzt führten sie die Pferde. Die beiden stiegen auf. Auf einem Rotross saß der blaue Ritter, der Junge auf dem Schimmel. Ein Wink des Königs, ein Hornstoß. Ein weißes, flatterndes Tüchlein. Und los ging der Ritt. Wie sie sausten, wie unter den Hufen der Kies flog. Kaum war der blaue Ritter auf dem halben Weg, so rannte der Schimmel mit seinem Reiter ins Ziel. Mit fliegenden Nüstern, schweißbedeckt, stand er vor der Tribüne des Königs. Die weißen Tücher flogen, ein einziger Jubel klang durch die Luft. Der Junge stieg vom Pferd, beugte sich tief vor dem König und küßte der Prinzessin die schneeweiße Hand. Der blaue Ritter aber kam nicht wieder, er blieb verschwunden. Niemand weiß, wohin ihn das Rotross trug. Am 7. Tag wurde Hochzeit gehalten, in wunderbarer Pracht. Als der junge König seine junge Königin aus der Kirche führte, fragte er sie, »Sag mir, du schönes Königskind, warum deine Augen so glänzend sind?« Leise sprach sie zurück,
»Es freute mich ein Rittersmann. Der zündete die Kerzlein an.«
Er küßte sie und ließ den Wunderstein in ihre junge goldene Krone setzen. Zum letzten Mal bat er ihn, Wenn du sein kannst, was ich will, so sei das Glück und bleib bei uns. Und es blieb bei ihnen, solange sie lebten.